Erklären uns Forscher und Politiker eigentlich alles so, dass wir es leicht verstehen? Und wenn nein, warum ist das gerade momentan so schwer? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, Forscher wollen am Abwasser ablesen, wo es neue Corona-Ausbrüche gibt. Aber zuerst Videokonferenzen von zu Hause. Mit welchem Anbieter ist man da sicher unterwegs? Diese Themen und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Arbeiten von zu Hause aus ist inzwischen normal. Homeoffice, Homeschooling wird in Zukunft sicher noch mehr werden. Da sind Videokonferenzen gefragt wie nie. Man will sich ja doch auch mal sprechen und vor allem auch sehen, ja, wenn man sich schon nicht treffen kann. Und dann steht man schnell vor der Frage, welches Tool nehme ich jetzt? Welches Computerprogramm nutze ich? Zoom, Teams, Skype, Jitsi, da ist vieles auf dem Markt. Peter Wechering hat mal den Test gemacht. Welche Videokonferenz-Tools sind nicht nur gut zu bedienen, sondern vor allem auch sicher in Bezug auf Datenschutz?
Kaum hatten die ersten Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen Mitte März ins Homeoffice geschickt, wurde Zoom zum Star bei den Videokonferenzen. Auch viele Lehrer setzten es ein. Denn die Software ist schnell installiert, eine Videokonferenz binnen kürzester Zeit aufgesetzt. Und das Ganze gibt es auch noch kostenlos, neben einer Abo-Variante. Die Begeisterung war groß. Doch dann stellte sich heraus, die Nutzer des kostenlosen Services von Zoom zahlten auch. Und zwar mit ihren Daten. Denn bis Ende März schickte Zoom bei jedem Start der iOS-Version eine Identifizierungsnummer des Nutzers, den Standort des Geräts inklusive Zeitzone und das verwendete Mobilfunknetz an Facebook. Datenhändler machen mit solchen Informationen ein Riesengeschäft. Denn so können Werbebotschaften zielgenau platziert werden. Die Aufregung war riesengroß, doch der Cheftechniker von Zoom, Harry Mosley, versteht das bis heute nicht.
Wir haben lediglich Informationen über das Endgerät mit Facebook geteilt. Das war nichts Individuelles, Persönliches. Und als wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir die App schnell geändert.
Spätestens seit Anfang April fließen keine Daten mehr an Facebook. Auch in anderen Bereichen hatte Zoom mit Problemen in Sachen Vertraulichkeit zu kämpfen. So tauchten in einigen Videokonferenzen rassistische Sprüche und Sexwerbung auf. Hacker hatten sich in laufende Zoom-Konferenzen eingeklinkt und diese Sessions quasi übernommen. Der Aktionskünstler Padelun, gleichzeitig einer der Gründer der Datenschutzorganisation Digital Courage, rät deshalb davon ab, Zoom einzusetzen.
Zoom war tatsächlich ein Konferenzsystem, was so schlecht programmiert war, was so invasiv auf Daten der Userinnen und User zugegriffen hat, dass wir es schlichtweg als Datenschutzkatastrophe bezeichnet haben. Zoom hat ein kleines bisschen nachgebessert, aber dennoch denke ich, dass allein von dem Standort USA her, der Gesetzgebung, die dahinter steckt, dass nämlich Daten jederzeit US-Geheimdienste weitergegeben werden müssen, das ein System ist, mit dem wir sicherlich nicht telefonieren wollen.
Und das gilt nicht nur für Zoom, sondern auch für andere Konferenztools größerer amerikanischer Hersteller wie Skype, WebEx, Discord oder Facebooks Messenger Rooms. Padelun empfiehlt, alternative Anbieter zu nutzen, die ihre Server in Deutschland stehen haben.
Im Moment gibt es tatsächlich einige freie Jitsi-Server, wo Leute das betreiben, wo man einfach die benutzen kann. Aus dem Freifunkumfeld gibt es da einige Leute.
Vor allen Dingen bei den Freifunkern, die allgemein zugängliche öffentliche WLAN-Hotspots betreiben, steht die Videokonferenzsoftware aus der Open-Source-Sammlung von Jitsi hoch im Kurs. Jitsi Meet wird als Videokonferenz von vielen Freifunkern, zum Beispiel in München und anderen Initiativen auf eigenen Servern betrieben und kostenlos angeboten. Bis zu 75 Teilnehmer kann eine solche Videokonferenz mit Jitsi Meet haben. Mit dem Firefox-Browser läuft das allerdings oft noch ein wenig holperig. Der Chrome-Browser sorgt für eine stabilere Videokonferenz. An Universitäten beliebt und genauso einfach zu benutzen wie Jitsi Meet ist die Videokonferenz von Big Blue Button. Padelun beschreibt sie so.
Das ist ein System, wo man sehr viele Leute zusammenschalten kann, auch so, dass dann nicht alle mitreden können und nicht mit angezeigt werden, sondern die nur zuschauen können. Insofern sehr schön für Podien, die man macht oder mit größerem Publikum, je nachdem, wie es auch installiert ist.
Big Blue Button läuft auch mit dem Firefox-Browser problemlos. In Baden-Württemberg und Bayern verwenden seit April sehr viele Schulen dieses Videokonferenztool. Unter senfcall.de haben zum Beispiel Studierende aus Darmstadt und Karlsruhe einen Server eingerichtet, der Videokonferenzen mit BigBlueButton kostenlos zur Verfügung stellt. Und hier zahlen die Nutzer auch nicht mit ihren Daten.
Das Coronavirus ist ein Meister der Tarnung. Auch deswegen, weil oft Menschen infiziert sind, aber selber gar nichts davon merken. Und durch sie kann sich das Virus dann unbemerkt weiter verbreiten. Forscher suchen daher an allen möglichen Orten, wo sie es aufspüren können. Weil man Reste des Virus sogar schon im Abwasser gefunden hat, war eine Hoffnung, das könnte man doch eigentlich nutzen und vorhersagen, wo vielleicht gerade ein unbemerkter Ausbruch stattfindet. Das klingt clever, aber das Virus im Abwasser wirklich nachzuweisen, das ist nicht ganz einfach.
Das ist bräunlich gefärbtes Wasser und in der Flasche drin findet man meist noch so ein bräunliches, abgesetztes Material. Ist jetzt nicht unbedingt was fürs Auge.
Schön sieht so eine Probe aus der Kläranlage nicht aus. Für Anja Worrich aber enthält sie interessante Informationen. Die Mikrobiologin bereitet hier am Umweltforschungszentrum Leipzig Abwassertests auf, um sie auf Erbgutreste des neuen Coronavirus untersuchen zu können. Und das ist recht aufwendig.
Weil die Viren eben viel, viel kleiner und viel leichter sind als zum Beispiel Bakterien, die sich gut durch Zentrifugation abtrennen lassen. Aber für die Viren muss man da schwere Geschütze auffahren.
Das heißt, jede Probe wird mit speziellen Maschinen zunächst geschüttelt und dann mit 4000-facher Erdbeschleunigung zentrifugiert. Die Wissenschaftler trennen so die festen Bestandteile des Abwassers ab. Aus der etwas weniger trüben Brühe müssen die Erbgutreste des SARS-CoV-2-Virus herausgefiltert werden. Erst dann können die RNA-Reste nachgewiesen werden. Keine leichte Aufgabe bei Teilchen, die weniger als 100 Nanometer groß sind. Also kleiner als der 10.000. Teil eines Millimeters. Anja Worrich testet derzeit drei Methoden.
Um zu gucken, wo bekommen wir tatsächlich die besten Signale und welche Methode führt dazu, dass wir noch die meisten Virenpartikel in unserer Probe zurückbehalten.
Mittlerweile ist bekannt, dass infizierte Patientinnen und Patienten inaktive, also nicht mehr ansteckende Virusteile ausscheiden. Den Leipziger Forschenden ist es bereits mehrfach gelungen, diese Erbgutreste im Abwasser aufzuspüren. Aber wichtige Details müssen sie noch klären. René Kallis, Virologe am Umweltforschungszentrum, nennt ein Beispiel.
Wie viel von den Coronaviren brauchen wir eigentlich pro Liter Abwasser, um das auch stabil nachweisen zu können? Das ist eine Info, die fehlt uns noch. Die werden wir jetzt aber in Angriff nehmen.
Um aussagekräftige Daten für ganz Deutschland zu erhalten, müssten gut 900 Klärwerke überwacht werden. Die Wissenschaftler wollen den Aufwand für die Betreiber möglichst gering halten und Abwasserproben nutzen, die ohnehin täglich genommen werden. Ein erster Testlauf mit gut 20 Klärwerken beginnt in den kommenden Tagen.
Das Interessante aus virologischer Sicht ist im Moment, dass wir so ein paar Hotspots auch haben, deutschlandweit verteilt, wo es Neuinfektionen gibt. Und da werden wir versuchen zu beproben, das dann mit den infizierten Zahlen vergleichen. Zumindest mit den gemeldeten infizierten Zahlen.
Wann aber die Forscher so weit sind, aus der Konzentration von Virenteilchen im Abwasser auf eine konkrete Zahl von Infizierten zu schließen, ist bisher schwer einzuschätzen. René Kallis hofft, dass bis zum Herbst alles funktioniert. Dann könnte ein Frühwarnsystem entstehen, das gleich zu Beginn einer neuen Infektionswelle Alarm schlagen kann.
Weil wohl das Coronavirus früher ausgeschieden wird, als die Leute Symptome haben. Weil die Leute natürlich erst zum Arzt gehen, wenn sie überhaupt gehen, wenn sie Symptome zeigen.
Ähnliche Projekte werden derzeit auch in den Niederlanden, Finnland oder der Schweiz entwickelt. Offene Fragen gibt es überall noch, sagt Tamar Kohn, Professorin für Umweltingenieurwesen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.
Wie lange scheiden die Leute diesen Virus aus? Wie viel davon scheiden sie aus, etc.? Wie verhält sich dieses Virus überhaupt im Abwassersystem? Wird er abgebaut oder nicht? Also da muss noch sehr viel investiert werden, um eine solche Abschätzung machen zu können.
Die Leipziger Forschenden haben sich als Ziel gestellt, anhand der Abwasserwerte irgendwann auch Fallzahlen bis hinunter zu 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner zu erkennen. Ihre Schweizer Kollegin Tamar Kohn bleibt da zurückhaltend.
Ich glaube, was uns das Abwasser sagen kann, ist, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen. Oder zum Beispiel, wenn es dann im Winter eine zweite Welle gibt. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass es klappt. aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das klappen wird, ist eben zu sagen, wie viele Leute in diesem Einzugsgebiet sind eigentlich krank.
Wie kann man Viren im Abwasser auf die Spur kommen und was können wir daraus lernen? Sven Kästner war das. Sie hören Bayern 2, es ist 5:45.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner, Reproduktionszahl, Sterberate. Welche Zahl gilt eigentlich gerade? Was ist gerade wichtig? Und was dürfen wir jetzt? Einkaufen? Ja, mit Maske. Freunde treffen? Aber nur eine Familie mit oder ohne Maske zum Friseur? Es sind viele Infos. Ja, und Forscher bringen auch immer mehr über das Virus raus, erklären es uns. Die Politik muss es dann umsetzen und uns mitnehmen. Damit wir verstehen, was jetzt gerade Sache ist, ist Kommunikation wichtig. Gute Kommunikation, gerade in der Krise. Und die funktioniert aber nicht immer. Warum und wie geht's richtig? Das konnte ich vor der Sendung den Soziologen Ortwin Renn fragen. Warum scheitert der Versuch oft, in einer Krise wie jetzt verständliche Botschaften zu verbreiten und damit uns Menschen mehr Sicherheit zu geben?
Also es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass man oft selber noch unsicher ist über das, was gilt und was nicht gilt. Und wenn man das nicht klar und deutlich macht und auch die Grenzen der Unsicherheit verdeutlicht, dann klingt das alles wie Herumeiere. Und das zweite ist, dass man oft Botschaften auch immer wieder wiederholen muss, weil sie beim ersten Mal noch nicht gehört worden sind oder beim zweiten Mal dann auch noch nicht so richtig durchgedrungen ist. Das ist zwar ein Stück weit langweilig für den Kommunikator, aber es ist essentiell, sonst kommt die Botschaft letztlich nicht an.
Aber Sie sagen, die Botschaften wiederholen. Jetzt sagen die Forscher, die Fakten ändern sich aber ja ständig. Wir lernen dauernd dazu, wer dieses Virus ist. Wie kommuniziert man denn dann gegen diese Unsicherheit am besten? Also verbreitet man eher Zuversicht oder ist man offen und sagt, wir wissen es auch nicht?
Naja, also beides ist notwendig. Auf der einen Seite muss man sagen, vieles wissen wir noch nicht, aber das, was wir wissen, reicht schon, um bestimmte Dinge zu tun und auch bestimmte Dinge zu empfehlen oder sogar vorzuschreiben. Also um es kurz zu machen, es ist ganz klar, wir wissen heute mit Sicherheit, dass der Virus über Tröpfcheninfektion von einem Menschen zum anderen übertragbar ist. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel und da gibt es auch sehr sinnvolle Maßnahmen, um das zu verhindern und die sind ganz einfach. Abstand halten, möglichst nicht Leute anhusten und all das, was andere angefasst haben, dann, wenn man sie dann auch anfasst, die Hände waschen mit Seife, das reicht. Ich glaube, das sind ganz einfache Regeln und die haben es in sich, weil sie tatsächlich den Hauptfluss der Infektion tatsächlich in den Griff bekommen können. Also da können wir auch noch so viel andere Unsicherheiten haben, aber diese basalen Dinge bleiben. Und da sollten wir auch einfach bei bleiben, dass wir die auch weiter kommunizieren. Die haben Gültigkeit.
Das sind also die Basics, aber trotzdem erleben wir eine Riesenwelle an Informationen, die wir jeden Tag bekommen. Wollen wir Menschen denn die Wahrheit dann eigentlich überhaupt hören, gerade wenn sie unangenehm oder nicht so eindeutig ist?
Also der Mensch ist unterschiedlich. Und das ist auch das, was Kommunikatoren immer betonen müssen und auch betonen, dass man eben auch unterschiedliche Botschaften, nicht in der Inhalt, aber in der Art, wie man das sagt, zu unterschiedlichen Personengruppen, also diejenigen, die eher dazu neigen, das Ganze, ich sag mal, runterzuspielen, doch die Bedeutung darzulegen und die anderen, die jedes Detail gerne wissen wollen und dann sehr verunsichert sind, wenn nicht jedes Teil da ist, zu sagen, die Basics, die wissen wir. Und darauf könnt ihr euch verlassen.
Aber das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung für die Experten, wenn Sie mal die aktuelle Situation betrachten. Was würden Sie sagen, Forscher, Politiker, was können die momentan besser machen in der Kommunikation?
Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir durchaus in der Berichterstattung über die Forschung auch die verschiedenen Gruppen und auch die verschiedenen Auffassungen nebeneinander bestehen lassen. Das ist ein Teil der Wissenschaftslandschaft, dass man nie abschließend was weiß, sondern immer wieder weiter forscht. Bei den Maßnahmen sieht es anders aus. Also wir müssen natürlich handeln auf dem Wissen, das wir haben. Und da gibt es klügeres und weniger kluges Handeln, auch unter Unsicherheiten. Und da ist ganz klar, wir haben einerseits die Basics, von der wir gerade gesprochen haben, die bleiben erhalten, egal was wir noch an Neues an Forschungsergebnissen haben. Wir haben Dinge, die irgendwo in der Mitte liegen, wo wir sagen, die sind wir uns ziemlich sicher, aber da könnte sich noch was ändern. Es gibt Dinge, wo wir sagen, das sind jetzt ganz neue Erkenntnisse, die müssen wir erst noch vertiefen, bevor wir daraus Handlungen ziehen. Und dann gibt es Absurdes, also vor allem die ganzen Verschwörungstheorien, die im Moment im Netz herumgeistern, die sind einfach absurd und das müssen wir auch genau so bezeichnen.
Was kann ich denn selber tun, Herr Renn? Was können wir denn tun als Empfänger dieser Botschaften, wenn wir sagen, wir sind überfordert? Wie kann ich denn selber richtig filtern und finden, was jetzt wirklich noch wichtig ist?
Also einerseits ist ganz wichtig, dass man fragt, welche Quelle ist denn an dem Punkt glaubwürdig. Man sollte immer dann positiv sein, wenn es eine Gruppe ist, die informiert, die gleichzeitig ein anderes Interesse hat, sei es ein politisches Interesse oder kommerzielles Interesse oder eben ein weltanschauliches Interesse. Also lieber dann doch den, ich sage mal, etablierten Wissenschaftsorganisationen da mehr Vertrauen schenken, die werden das nicht missbrauchen.
Also weiterhin kritisch hinterfragen, wo kommt das Ganze her, was ist wirklich wichtig. Oft sind es nur wenige Dinge, man sollte vielleicht auch nicht jede Nachricht, jeden Kommentar im Netz beachten. Da ist einfach auch ziemlich viel Unsinn unterwegs. Das war Ortwin Renn, Kommunikationsforscher am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Herr Renn, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig.
Und ich habe als erstes, habe ich da was für die Fans der Dinosaurier, dass die vielleicht enttäuscht. Der Tyrannosaurus Rex, dieser furchterregende Raubsaurier, der war gar nicht so schnell wie im Film.
Also, im Film kennt man es ja.
Ja, in Jurassic Park, da verfolgt der ein Auto, der Fahrer entkommt nur mit Vollgas, also abgesehen davon, dass es damals natürlich noch keine Autos gegeben hat, das hätte so nicht sein können.
Warum?
Zeigen biomechanische Berechnungen, schneller als 27 Kilometer in der Stunde war dieser Tyrannosaurus Rex nämlich nicht.
Da ist man ja mit dem Rad schneller.
Ja, genau. Aber auch das hat es damals noch nicht gegeben. Die Forscher, die haben Skelette von 70 Sauriern verglichen und ihr Laufverhalten dann modelliert. Und die wollten wissen, was bringen eigentlich sehr lange Beine, wie sie eben auch der Tyrannosaurus Rex gehabt hat. Das Ergebnis ist dann, wenn ein Tier nicht zu schwer ist, dann bringen die tatsächlich Tempo, aber nicht zu schwer. Das heißt, bei denen bis 1000 Kilo. Der Tyrannosaurus, der hat aber bis zu 7 Tonnen gewogen.
Aber hatten diese langen Beine für ihn dann auch Vorteile oder irgendeinen Vorteil?
Ja, das könnte die Dino-Fans dann doch freuen. Das Laufen war sehr effizient und energiesparend und das ist für die Jagd ja auch wichtig. Jetzt geht's weiter mit umweltschädlichen Kühlmitteln, ganz anderes Thema. Die FCKW, die sind ja seit 1987 verboten für die Klimaanlagen zum Beispiel, weil sie die Ozonschicht schädigen.
Aber es gibt ja Alternativen.
Ja, genau, seit damals schon. Und die haben aber auch deutliche Nachteile, zeigt sich jetzt. Die Alternativen, die zum Beispiel für die Autoklimaanlagen jetzt aktuell verwendet werden. Hm. Nicht für das Ozonloch, da sind die gut, aber diese Ersatzstoffe, die werden in der Umwelt nur teilweise abgebaut.
Was ist das zum Beispiel? Was sind das für Stoffe?
Ja, das sind so, es ist sowas Ähnliches wie die, die man benimmt, um Regenkleidung zu beschichten. Mhm. Und das sind Substanzen, die sind extrem beständig in der Umwelt. Die verbreiten sich über Luft und Wasser weltweit. Sogar in Blutproben in China hat man die schon gefunden. Und leider sind sie auch gesundheitsschädlich. Schädigen zum Beispiel die Leber. Da muss man jetzt sagen, das ist schon die zweite Generation eines Ersatzes für FCKW. Die ersten Ersatzstoffe, die hatten nämlich einen starken Treibhauseffekt, will man ja auch nicht. Also dieser sehr erfolgreiche Schutz der Atmosphäre, der hat leider Nebenwirkungen, aber Alternativen sind im Moment nicht in Sicht. So, und jetzt wird's musikalisch. Mhm. Ja, das ist eine Marching Band in den USA, eine große Blaskapelle für Paraden, die marschiert. Und wenn man die im Original hören würde, dann wäre sie so laut, dass sie Erdbebenwellen erzeugt.
Das klingt wirklich laut.
Das hat ein Forscher festgestellt mit Hilfe einer Glasfaserleitung. Und von denen sind ja unter jeder Stadt viele vergraben, für Telefon und Internet zum Beispiel. Und dieser Forscher, der hat sich beim Neujahrsfest in Pasadena, Kalifornien, eine 37 Kilometer lange Leitung zuteilen lassen. Und die wird eben bei dieser heftigen Erschütterung minimal gedehnt, ein paar Milliardstel Millimeter. Das konnte der Forscher messen.
Das ist ein Mikro-Erdbeben sozusagen.
Ja, ganz genau. Denn auch bei einem Erdbeben hat man den gleichen Effekt. Der Stoß, der dehnt dann diese Leitung ein bisschen und das kann man messen. Und auch bei anderen Anwendungen, zum Beispiel wenn Gletscher schmelzen, das macht sie ja leichter, da hat man das Ganze umgekehrt. Ja, und hier hat der Forscher geschaut, welche Band am meisten stampfte. Das war dann die der Southern University aus Baton Rouge, Louisiana.
Die waren bestimmt auch ein bisschen stolz drauf. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Wie gerecht geht es in der Medizin zu? Diese Frage taucht immer wieder auf im Kleinen, wenn es nur darum geht, wer schneller einen Arzttermin bekommt. Und im Großen, wenn es zum Beispiel darum geht, bekommt ein Schwerkranker ein neuartiges Medikament möglicherweise nicht, weil es zu teuer ist. Und gerade jetzt in der Krise wird auch durchaus gestritten um Gerechtigkeit in der Medizin. Darüber haben auch der Philosoph Julian Niederrümelin und der Medizinethiker Georg Markmann diskutiert in der Gesprächsreihe Corona und wir. Birgit Magierer mit einigen spannenden Antworten aus dem Gespräch.
Gerechtigkeit in der medizinischen Versorgung. Dieses Thema wurde im Verlauf der Corona-Pandemie auf dramatische Weise aktuell. Als nämlich zu befürchten war, dass es mehr schwerkranke Corona-Patienten geben könnte, als Intensivbetten mit Beatmung vorhanden sind. Der Medizinethiker Georg Markmann kritisiert, dass Politiker die unangenehme Frage, wer im Zweifelsfall behandelt wird und wer nicht, lange nicht anpacken wollten.
Die Krankenhäuser, auch die Krankenhausleitungen, haben dann die Ethikkomitees angefragt und gesagt, wir hätten gerne eine Empfehlung. Und die Ethikkomitees waren natürlich mit dieser Fragestellung vollkommen überfordert und haben sich dann an uns, das heißt die Akademie für Ethik in der Medizin, gewendet und haben gefragt, ja, gibt es da nicht irgendwelche Vorgaben?
Die bestehende Vorgabe für den Katastrophenfall lautete, Priorität haben die Patientinnen und Patienten, die akut lebensbedrohlich erkrankt sind. Das wären aber alle Corona-Erkrankten mit schlimmer Atemnot. Die Vorgabe war also nutzlos. Juristinnen und Politiker hätten sich der schwierigen Diskussion zur sogenannten Triage früher stellen müssen, so Markmann. Julian Niederrümelin kann die Zurückhaltung nachvollziehen, denn die Bewertung von Leben sei keinesfalls Aufgabe des Staates.
Das gehört nicht zur zivilen Ordnung. Das gehört in die Kriegsmedizin, das gehört in Katastrophenfällen, da ist die zivile Ordnung außer Kraft gesetzt. Wenn es irgend geht, sollten wir nicht darüber reden müssen. Deswegen verstehe ich die Zurückhaltung der Politik. Und die Zurückhaltung des Staates in solchen Fragen ist völlig vernünftig.
Schließlich haben mehrere medizinische Fachgesellschaften eine Leitlinie zur Patientenauswahl erarbeitet. Ein wichtiges Kriterium ist die jeweilige Überlebenschance. Bisher musste die Leitlinie nicht angewendet werden. Die Kapazitäten waren ausreichend und sind es wohl auch für eine zweite Infektionswelle. Das deutsche Gesundheitssystem im Allgemeinen hält der Medizinethiker Markmann im internationalen Vergleich insgesamt für fair und gerecht. Aber das hohe Niveau sei gefährdet, weil die Politik immer noch nicht angemessen auf die Bevölkerungsentwicklung reagiere.
Wir werden die Demografie sehr stark spüren von der Finanzierungsseite her, insbesondere dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und das ist eigentlich auch ein sträfliches Versäumnis der Gesundheitspolitik, dass diese mittelfristigen Herausforderungen nicht konsequent angegangen werden.
Mehr Diskussion über begrenzte Ressourcen wäre nötig. Darüber zu reden, dass in absehbarer Zeit womöglich nicht mehr alles Machbare auch bezahlbar ist und wo man das vorhandene Geld dann vorrangig einsetzen will.
Wir haben nach wie vor auch Defizite in der ambulanten Versorgung älterer Menschen, in der ambulanten Versorgung psychisch Kranker. Das sind einfach Bereiche, die nicht so eine Priorität genossen haben in unserem Gesundheitssystem. Und wir sind immer relativ leicht dabei, solche verdeckten Rationierungen zu ignorieren, weil sie einfach nicht so transparent werden. Wenn jemand ein teures Krebsmedikament nicht bekommt, dann steht das am nächsten Tag in der Bild-Zeitung. Dabei ist es vollkommen unklar, welchen Nutzen diese Patient davon noch gehabt hätte.
Was gerechte Gesundheitspolitik aktuell für die Pandemiebekämpfung bedeutet, da wünscht sich der Medizinethiker von den Verantwortlichen, den Zusammenhang zwischen gesundheitlichem und wirtschaftlichem Wohlergehen mehr zu beachten.
Wir werden ja sicher in eine Rezession hineinrauschen. Eine Rezession wird die Ärmeren stärker treffen als die Wohlhabenden. Das heißt, es wird mehr Ungleichheit haben. Und das wird auch dazu führen, dass Gesundheitschancen beeinträchtigt werden. Und ich glaube schon, dass wir jetzt gerade bei der Frage, wie gehen wir weiter vor, was ist die richtige Strategie, diese indirekten Gesundheitsfolgen der Infektionsschutzmaßnahmen zu wenig im Blick haben.
Sagt Georg Markmann, Medizinethiker. Wie sieht eine gerechte Medizin aus und was können wir noch verbessern? Das Ganze, das ausführliche Gespräch finden Sie im Netz unter br.de/wissen und im BR-Podcast-Center unter IQ Wissenschaft und Forschung.